Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und das mache ich jetzt schon seit 5 Jahren, hier seit über 5 Jahren. Und trotzdem freue ich mich jedes Mal erneut, wenn ein Mensch vor dem Mikrofon auftaucht, sich nicht rechtzeitig unter meinen Fragen wegducken kann und dann ein Gespräch daraus entsteht, das ihr da draußen anhören könnt. Genauso ist es nämlich wieder passiert mit einer Person, die ich persönlich noch gar nicht kenne, aber deren Arbeit ich aus der Ferne schon etwas verfolgen durfte. Und zwar spreche ich von Helene Begovic. Helene ist Entwicklerin bei Playing History und Hardcore-Hörerinnen und Hörer von OrkiCool werden jetzt wissend nicken und sagen, ah ja, Playing History, die mag er ja, der Domshot. Und ich kann euch sagen, ja, die mag ich, dieses Entwicklerstudio aus Berlin. Und das aus gutem Grund, denn die Leute da machen jetzt schon seit vielen Jahren vielfach auch ausgezeichnete im wörtlichsten Sinne Spiele, die sich bewegen an dieser Schnittstelle zwischen Unterhaltung und Aufklärung, Bildung und Entertainment. Man kann sie Serious Games nennen, aber weg damit gefährlicherweise manchmal Assoziationen, die erinnern an so EDV-Spielchen aus der Stadtbibliothek eurer Heimatstadt. Bei mir zumindest war es so. Aber ich habe die Leute von Playing History schon vor einigen Jahren kennengelernt, vereinzelt und dann immer wieder eingeladen hier bei OrkiCool, wenn es gepasst hat, zu Gesprächsrunden, zu Audioreportagen und. Einfach, weil die Leute sich da gut mit Spielen und Game Design und allem dazwischen auskennen. Und Helene ist nun eben auch ein Teil davon, nun schon seit einigen Monaten, seit einiger Zeit. Und das habe ich zum Anlass genommen zu sagen, alles klar, jetzt komm doch mal vorbei und wir sprechen mal über alles. Und was dieses genaue alles ist, das lassen wir in bester OrkiCool trifft Manier mal so ein bisschen auf uns zukommen. Es stellte sich heraus, dieses okay, wir gucken mal, entwickelte sich zu einer Reise quer durch die Welt. Und das liegt vor allem an Helenes Biografie, denn ich will noch nicht zu viel verraten, aber einen frühen Teil ihres Lebens erlebte sie in Indien. Danach sprang sie nach Hamburg zu The Delic, ne, kennt man heute noch, Publisher beziehungsweise mittlerweile Entwickler auch. Und schließlich zu Playing History nach Berlin. Das klingt jetzt nach 3 Stationen, die man schnell abhandeln kann. Aber es stellt sich heraus, nein, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Helenes Geschichte ist ein wunderbarer Abriss darüber, wie kurvenreich durchaus auch der Weg in die Spielebranche hinein aussehen kann. Wie gewinnend und gewinnbringend diese Kurven sein können und wo es manchmal auch mal ein bisschen knifflig und schwierig wird. Ich habe mich ganz doll gefreut, dass Helene ihre bis hierhin Arbeitslebensgeschichte mit uns geteilt hat. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht zuzuhören, es hat Spaß gemacht Fragen zu stellen und es hat Spaß gemacht sie dabei auch zu sehen, denn kleiner Blick hinter die Kulissen, das ist eine der womöglich allerersten, vielleicht sogar die erste Aufnahme bei OrkiCool trifft in den über 5 Jahren, in der ich meine Gesprächspartnerin die ganze Zeit über gesehen habe. Normalerweise lade ich die Menschen immer nur mit ihrer Audiotonspur zu mir ein. Wir sehen uns nicht, wir hören uns nur, weil ich immer gerne mit dem arbeite, was ihr da draußen auch zu hören bekommt, also ausschließlich die Tonspur. Aber vor geraumer Zeit wurde dank des regen Supports von euch Menschen da draußen der Steady-Meilenstein erreicht, dass in Zukunft in der Welt von OrkiCool auch Videopodcasts erscheinen dürfen, erscheinen sollen. Und deswegen mache ich mich hinter den Kulissen ein bisschen vertraut mit der Welt des Videopodcastens. Keine Sorge, für euch da draußen ändert sich jetzt sowieso nichts und auch in Zukunft wohl nicht. Ich mache mir ein paar Gedanken und Überlegungen und Ideen, die euer Programm da draußen nicht beeinträchtigen, sondern bereichern. Ne? Wir kennen es. Aber ich muss mich erstmal selber ein bisschen damit anfreunden, wie das so ist, mit Menschen zu sprechen, während ich sie sehen kann. Und ich muss sagen, das hat in diesem Fall extrem viel Spaß gemacht. Ihr werdet nichts davon merken, es gibt auch keinen Videopodcast hier dazu. Das ist einfach nur jetzt aus Transparenzgründen mal erzählt, weil ich das ganz aufregend fand, Helene zu sehen, während ich mit ihr sprach. Wie gesagt, für euch ist das egal. Es bleibt das MP3, keine Sorge, müsst ihr nirgendwo suchen. Aber hinter den Kulissen, da passieren Dinge. So, nun aber, erstmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ich habe es hochgradig genossen und hoffe, euch geht's ganz genauso. Ich tauche noch mal kurz in die Kaffeetasse und dann habe ich schon eine erste Frage, von der ich ehrlich gesagt schon nicht ganz sicher bin, wie du sie aufnehmen wirst, weil das, glaube ich, bei manchen Menschen so eine Frage ist, wo sie sagen, er fragt auch noch danach. Okay, pass auf, vielleicht ahnst du es schon. Folgendes. Und zwar der Name. Nicht der Vorname, ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast einen anderen Podcast mit dir gehört. Da ging es um deinen Vornamen und die korrekte Aussprache. Das habe ich jetzt dank dieses Podcasts gelernt, Helene. Allerdings, es geht um den Nachnamen. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich deinen Nachnamen gelesen und dachte mir, ich habe den schon mal wo gelesen. Ich kenne den. Und nicht jetzt im Sinne von einer anderen Person, sondern ich kenne den Sprachkreis von irgendeiner anderen Recherche, woher dieser Name vielleicht kommen könnte, der Familienname. Und zwar, da fängt schon an, ich bin nicht mal sicher, ob ich ihn richtig ausspreche. Auch deswegen hatte ich den anderen Podcast gehört, um herauszufinden, wie man ihn ausspricht. Und dann hat der Gastgeber nicht deinen Nachnamen gesagt. Und dachte ich mir, oh nein, jetzt wie finde ich das denn heraus? Also, von allem, was ich weiß, wie man es aussprechen sollte, wäre es Begovic.
Begovic, genau.
Toll. So. Und ich habe gelesen, und wie gesagt, Storno-Zeichen oder sonstiges, wenn du keine Lust hast, über Nachnamen zu reden, weil manche Leute finden das mühsam, aber ich finde das so interessant. Der Nachname, habe ich nachgelesen, ist einer, der vor allem aus dem Balkansprachraum kommt und vor allem bekannt ist und verbreitet ist in Bosnien und Herzegowina. Und super interessant, man kann den Nachnamen übersetzen und der setzt sich zusammen aus, hoffentlich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Beg, das ist das Wort für Anführer, und Ovic, die Endung Sohn von oder Nachkomme von. Und das würde man übersetzen als Nachkomme eines Anführers. Super wichtig. Und was ich mich gefragt habe, als ich mir all das hier aufgeschrieben und in meinem Lexikon nachgeschlagen habe, hast du denn auch wirklich Wurzeln dorthin, woher dieser Nachname zu kommen scheint? Hat deine Familiengeschichte da Hintergründe, die dich noch irgendwie betreffen? Oder ist das alles egal?
Ja, tatsächlich. Also.
Ach, Quatsch.
Nachkomme eines Anführers finde ich ja auch extrem cool. Da wird sich mein Vater sehr freuen, glaube ich, wenn ich ihm das erzähle.
Ja, sehr gut.
Genau, mein Vater ist aus Kroatien.
Ah.
Von so einer kleinen Insel. Und wohnt da jetzt auch wieder.
Verrätst du die Insel oder aus datentechnischen Gründen nicht?
Hvar heißt die.
Okay.
Das ist in der Nähe von Split. Die ist auch im Sommer immer sehr gut besucht, weil die sehr schön ist. Und
wie schreibt man das denn, wenn ich fragen darf?
Hvar.
Oh, ich hab's gerade vor Augen. Das ist ja wunderschön gelegen.
Wirklich sehr schön, ja.
Eine der Inseln vor der kroatischen Küste, für alle, die jetzt nicht gerade den Reiseatlas vor Augen haben. Eine Freundin von mir war dort in der Nähe auf Urlaub vor einiger Zeit und sie hat mir Bilder gezeigt und ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt auf diesem Weg wieder dorthin komme. Das ist ja wunderschön. Warst du selbst auch schon mal dort? Also bewusst
ständig.
Dort?
Ständig. Ja. Also wir sind ja dann, weil meine Großeltern da gewohnt haben, also ein Haus da hatten und so weiter und wir sind dann halt in den Sommerferien früher, als ich klein war, immer nach Kroatien. Auch immer mit dem Auto runtergebrettert, einmal komplett von Hamburg aus.
Wow.
Und dann wieder zurück. Also, weil damals war Fliegen auch noch echt sehr teuer. Und ich habe es auch damals nie so richtig zu schätzen gewusst, weil es ist wirklich eine super schöne Insel. Also es ist wirklich ein wunderschönes Meer, wunderschöne Küste. Alles riecht so nach so Rosmarin und Thymian, weil es halt überall so wild wächst.
Toll.
Das ist wirklich ein Traum. Aber damals so, weil ich so, alle anderen fahren irgendwie nach, keine Ahnung, Italien oder Frankreich und ich muss jedes Jahr nach Kroatien zu meinen Verwandten. Oh Mann, so lame irgendwie. Ich habe es gar nicht zu schätzen gewusst, aber es ist wirklich schön.
Sprichst du auch selbst Kroatisch?
Nee, gar nicht. Leider gar nicht. Ich bin zu 100% Kartoffel. Es ist wirklich einfach mein Vater, der halt Kroat ist. Und der hat es auch nicht beigebracht, weil der halt so früh nach Deutschland gekommen ist, dass halt das gar nicht mehr so auf so richtig krassem Muttersprachlerniveau redet. Und er wollte uns nicht so Kroatisch beibringen. Was ich schade finde, weil es immer noch besser ist, ist gar kein Kroatisch, finde ich. Ich habe auch mal mir vorgenommen, das zu lernen, aber bisher noch nicht dazu gekommen. Wir haben einen DHL-Boten, der hier ab und zu mal vorbeikommt und der immer meinen Nachnamen liest und dann anfängt auf Kroatisch mit mir zu reden und immer so Dobri jutro und so weiter, Kakusi, und ich versuche dann immer auf Kroatisch so ein oder zwei Sachen zu sagen, aber es kommt sehr schnell an meine Grenze und habe dann irgendwann dann da gefragt, so, bist du aus Serbien? Und ich war so, nee, aus Kroatien, also bist du mein Vater so. Und du auch aus Kroatien? Er so, nö.
Aber warum kann er denn die Sprache?
Er meint, er hat viele Kollegen so aus dem Balkanraum. Deswegen hat er das so ein bisschen aufgeschnappt. Und er kann einfach viel besser Kroatisch als ich.
Das ist ja fantastisch. Das heißt, du wurdest, wenn ich es richtig höre, dann hier in Hamburg geboren?
Genau.
Ach toll. Übrigens, ich sitze gerade in Hamburg. Da ist ja schon wieder auf eine komische Weise ein Zirkelschluss. Ist ja großartig. Hast du denn dann, wenn ich noch fragen darf danach, auch, also wie sage ich das? Reist du nach Kroatien, wenn du dorthin reist, auch um so ein bisschen dieser Familiengeschichte selbst nachzufühlen? Ich weiß nicht, ob das komisch klingt als Frage, aber ich habe in meinem Umfeld ein paar Menschen, die eine Familiengeschichte haben, die auch zum Beispiel auf dem Balkan reicht und die sind dort selbst nicht aufgewachsen, aber fahren dort manchmal oder auch einmalig hin, um einmal die Familienwurzeln mit eigenen Augen zu sehen. Resoniert das irgendwie mit dir? Macht das was mit dir?
Also, ja, also ich war vor, ich glaube, ein paar Monaten war ich gerade in Kroatien und habe auch wieder so ein paar Großtanten und Großonkeln kennengelernt, die ich immer noch nicht kannte. Also ich habe viele Verwandte in Kroatien, die ich einfach nicht kenne, die mich aber kennen, weil sie mich mit irgendwie viermal getroffen haben oder so. Und das ist immer schön, dann irgendwie so Verwandten und Cousins und Cousinen zweiten und dritten Grades irgendwie kennenzulernen, von denen es anscheinend sehr viele gibt in Kroatien und in Deutschland ist meine Familie sehr klein. So, die deutsche Seite ist relativ klein und die kroatische Seite ist viel größer. Das ist so ein Eisberg, wo ich den Rest nicht kenne, glaube ich. Aber ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, weil ich auch wenig so weiß über meine Urgroßeltern oder sowas. Das war eigentlich, ist ja auch ein spannendes Hobby, so Ahnenforschung und so mal nachzuforschen. Würde ich gerne mal machen. Aber ja, die Sprachbarriere halt, ne?
Ja, und vor allem auch die Zeit, die es kostet. Das möchte ich dazu noch sagen. Ich habe selber mich auch mal damit auseinandergesetzt mit meiner eigenen Familiengeschichte, weil ich super neugierig war. Und dann schon wieder ein geschlossener Kreis, merke ich gerade, stellte ich fest, dass meine Familie vor einigen Generationen in Hamburg saß, väterlicherseits. Und das war richtig toll, als ich dann hierher gezogen bin vor 4 Jahren nach Hamburg. Diese Vorstellung ist ja irgendwie auch ein bisschen Quatsch, aber ist emotionaler Typ, so ist das. Habe ich mir dann gedacht, ich wandle jetzt auf den gleichen Straßen wie vor vielen Generationen ein Teil meiner Familie auch schon.
Cool. Das
ist irgendwie ein schönes Gefühl, muss ich sagen.
Aber in Hamburg geboren bist du nicht, oder?
Nee, ich komme aus Süddeutschland tatsächlich, aus dem tiefsten fränkischen Wald und bin aber dort dann weggezogen, als es dann ging quasi. Und ich fühle mich jetzt hier oben sehr wohl, auch gerade zu dieser Jahreszeit. Es ist sehr kalt da draußen, es scheint keine Sonne. Wir sehen uns ja gerade im Video für die Leute da draußen. Man sieht es nicht so richtig, weil ich hier noch so Mutlampen anhabe, die alle so eine orangene Färbung haben, aber ich habe eine sehr helle Hautfärbung. Sonne geht hier nicht klar. Also wenn hier auch schon die Oktobersonne rauskommt, kriege ich einen Sonnenbrand. Deswegen Norddeutschland, Hamburg, genau richtig für mich.
Ah, perfekt. Ja, Hamburg ist auch schön. Also.
Ja, ich richte es aus. Nachher bin ich wieder draußen. Anderes Land übrigens ist auch in meinen Notizen aufgetaucht, als ich mich auf dieses Gespräch hier vorbereitet habe. Hochspannend schon wieder. Und schon wieder etwas, wo ich mir denke, allergrößten Respekt, ich könnte mir das nicht vorstellen. Und zwar habe ich nachgelesen, ich beuge mich gerade vor, damit ich meine Notizen auch richtig jetzt referiere. 2013, 2014 warst du als Englischlehrerin in Karnataka unterwegs. Karnataka ist ein indischer Bundesstaat im Südwesten des Landes. Hauptstadt ist Bangalore. Erstmal, ist das korrekt alles?
Ja, das ist korrekt.
Okay, ich muss fragen, wie kam es denn jetzt dazu? 2013, 2014, das ist schon ein Weilchen her, 12, 13 Jahre. Ich stelle mir das wie so ein freiwilliges Auslandsjahr vor oder so. Kannst du mal erzählen, wo warst du in deinem Leben und wie kamst du darauf, nach Indien zu reisen, um dort in dieser Funktion zu arbeiten?
Das war so ein Freiwilligendienst, also so ein freiwilliges soziales Jahr, das man machen kann. Und es gibt so ein Programm, das gefördert wird, wo halt sehr viel so finanziell übernommen wird von Ministerium für, weiß ich gerade nicht, schieß mich tot. Das heißt Weltwärts. Und da kann man so ein freiwilliges Jahr in einem Schwellen- oder Entwicklungsland machen. Mhm. Und da habe ich mich dann mal beworben und dann gab es dann so eine Liste von Ländern, in die man, zu denen man kann. Und da war Indien drauf. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das meine erste Wahl war. Oder ich glaube, vielleicht war Vietnam meine erste Wahl. Aber Indien ist halt einfach dadurch, dass es sehr, sehr groß ist, gab es sehr viele Einsatzgebiete und Einsatzorte für Freiwillige, wo sie sehr viele Leute hingeschickt haben. Und dann, haben sie gesagt, wie wär's mit Indien? Und ich war so, klingt gut. Warum nicht?
Wahnsinn.
Ist auch ein bisschen wärmer als hier, finde ich gut.
Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
Ich glaube, 18? Ja, 18.
Wahnsinn. Und keine Spur von, auch ein bisschen Respekt oder Sorge sogar, weil riesengroßes Land, sehr viele Menschen, komplett andere Kultur. Oder sieht man das als 18-jähriger Mensch? Ich kann mich nicht erinnern, wie ich mit 18 war, aber ich glaube nicht so, dass ich gesagt hätte, klar, Indien, kein Problem, gehe ich hin.
Doch, ich hatte voll Schiss. Also ich war schon sehr, sehr aufgeregt, glaube ich. Das war auch das erste Mal, dass ich so lange irgendwo nicht zu Hause war, so mit 18. Aber ich glaube, so ein bisschen so die Abenteuerlust hat, glaube ich, überwiegt. Und man geht da ja auch hin, da ist ja auch eine Partnerorganisation vor Ort. Ja. Und man ist da mit anderen Freiwilligen zusammen. Also es war auch ein wirklich tolles Jahr.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie war es? Also es war durchgehend gut oder gab es auch Erfahrungen, wo du gesagt hast, okay, das ist tatsächlich eine andere Kultur, in der ich mich gerade befinde. Ich muss mich hier erstmal einfinden. Das muss ja eigentlich passiert sein, oder?
Eigentlich, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich sehr laut und sehr voll, aber irgendwie auf eine schöne Art. Also es hat mich jetzt auch nie irgendwie so überfordert. Ich glaube, vielleicht ist man da mit 18 auch so ein bisschen resilienter, was das angeht.
Ja.
Ich glaube, was manchmal schwierig war, war ganz am Anfang, also in Deutschland wurde mir gesagt, ja, du bist dann so ein bisschen die Hausaufgabenhilfe in so einer Schule. Also du kannst dann mit den Kindern irgendwie in den Pausen was machen und so und bist so vielleicht so Assistenz im Unterricht. Und ich so, ja, das passt doch irgendwie, das kriege ich hin, glaube ich. Und dann kam ich da an und dann war die Schulleiterin so, so, das ist deine Klasse, du machst jetzt hier den Englischunterricht, viel Spaß. Ich war 18, die Kinder in der Klasse waren 15.
Konntest du Englisch? Oh, das wäre natürlich jetzt der größte Twist gewesen.
Gott sei Dank konnte ich Englisch, aber okay. Ich glaube auch nicht so, also nicht perfekt natürlich. Ja. Also ich war, und das war natürlich schwierig, sich da irgendwie einzufinden, weil ich natürlich, also jetzt auch keine pädagogische Ausbildung hatte mit ja. 18 und gar keine Kompetenzen, um irgendwie Lehrerin zu sein und war dann auch so, ich alleine, okay, na gut. Aber es hat dann trotzdem, also es war schwierig, ich habe sehr viel Spaß gemacht.
Es ist, wie gesagt, schon lange her, aber jetzt, ich bin gerade so in dieser Szene verhaftet, wie du da zu diesem Unterrichtszimmer kommst und dann heißt es ja, viel Spaß, ne? Und dann stehst du da vor den Schülerinnen und Schülern und wie hast du das denn begonnen? Also wie gesagt, du hast ja selber gerade gemeint, ohne pädagogisches Grundgerüst, wie man so eine Unterrichtsstunde gestaltet, wie hast du das denn gemacht?
Also es war dann, glaube ich, doch ein bisschen einfacher, als ich dachte, weil was ich dann unterrichtet habe, war Spoken English. Also es ging hauptsächlich darum, dass die Kinder irgendwie Englisch reden. Und weil ich eben so komplett neu war, waren die alle sehr neugierig so auf mich. Und ich glaube, der ganze Sinn von mich da als Lehrerin einfach reinzustecken war, dass ich ja nur Englisch und Deutsch geredet habe, also gesprochen habe. Und die Kinder mit mir weder auf Hindi noch auf Kanada noch auf Tamil noch auf Urdu irgendwie reden konnten. Das heißt, die mussten Englisch mit mir reden, wenn sie mit mir irgendwas diskutieren oder mich irgendwie kennenlernen wollten. Und das war so ein bisschen der ganze Sinn. Also wir haben dann von alleine einfach Englisch geredet und mich Löcher in den Bauch gefragt. Und dann war ich so, cool. Sie sprechen Englisch. Das war der Sinn dieses Unterrichts. Genau, ab und zu haben wir so ein paar Geschichten gelesen. Ab und zu habe ich mir auch irgendwelche so Spiele ausgedacht. Also es ging hauptsächlich darum, Kinder irgendwie dazu zu animieren, Englisch zu reden. Ja.
Warst du seitdem nochmal dort? Nach Ende dieser Zeit, hast du Indien nochmal besucht?
Leider nicht. Ich war ja in einer Gastfamilie und die Tochter in der Gastfamilie hat geheiratet vor ein paar Jahren und hat mich auch eingeladen, aber ich konnte. Ja, und ich wollte so gerne hingehen und habe es nicht geschafft und es tut mir immer noch im Herzen weh. Ich wäre so gerne nochmal, ich würde total gerne nochmal hin, weil es ist einfach so eine super spannende Kultur. Das Essen natürlich fantastisch. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so gut gegessen wie in Indien. Ich habe 5 Kilo zugenommen. Mm. Ich bin zurück, ich habe direkt 5 Kilo wieder abgenommen. das vermisse ich wirklich so. Ja, einfach, also die Kultur ist auch super spannend und so, es ist, ja. Und ja, die Natur, das Wetter, fantastisch. Nicht so kalt und eklig wie hier.
Beim Wetter steige ich schon wieder aus, aber es ist ja deine Erfahrung, ich höre ja nur zu. Auch eine Sache, und damit kommen wir quasi in dieser Biografie wieder zurück nach Deutschland, die man ja vielleicht im Kopf hat, wenn man so ein Auslandsjahr macht, ist die Frage, was mache ich eigentlich danach? Weil das ist ja zeitlich begrenzt, wenn man sowas unternimmt. Auch wenn man in Indien unterwegs ist, irgendwann kommt man ja wieder zurück. Und in meiner Erfahrung noch von damals, von Mitschülerinnen und Mitschülern, die das gemacht haben, stand dann ganz groß die Frage im Raum, okay, wie geht das Leben danach eigentlich weiter? Und finde ich während dieses Auslandsjahr, wo auch immer das stattfinden wird, vielleicht schon eine Idee oder einen Anreiz, wo es dann weitergehen könnte? Also dieser Aufenthalt auch irgendwie als Inspiration. Ich weiß ja jetzt schon, wie es für dich dann weiterging. Es folgt tatsächlich ja dann mehr oder weniger der Schritt zum ersten Mal in die Spielebranche hinein. Aber bevor wir das enthüllen, war das der Plan, dass du quasi in Indien gesessen bist und gesagt hast, okay, sobald ich zurück bin, weiß ich schon ganz genau, wie es weitergeht, weil so liest es sich quasi auf dem Papier? Oder war das noch eine Phase, in der du selber noch nachgedacht hast, wohin es eigentlich gehen soll?
Es war schon Plan A. Es war schon, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja in der Schule schon Computerspiele gespielt und wollte das total gern machen. Und dieses ganze Kreative fand ich so spannend daran. Also die HTW, wo ich dann ja auch studiert habe, ja, war auch so der Plan schon. Also ich habe mir schon, da gab es ja schon so Material, das man sich angucken konnte. Und so im Abi war ich schon, oh, da will ich hin, das ist so cool. Ich glaube, genau, Plan A war Game Design und Game Artist wollte ich damals werden. Ich wollte unbedingt Artist werden. Und Plan B war, glaube ich, Tierärztin.
Oh, schön.
Und Plan C, was war denn das noch? Schreinerin oder so.
Auch cool.
Ja. Also einmal durchwand. Oder Astrophysikerin, das wollte ich auch gerne.
Okay, wow, das ist ja wirklich alles einfach. Jeder Beruf, den man sich vorstellen kann. okay, woher, bevor wir zu dieser Station dann kommen in Deutschland, wo du dann gelandet bist, woher kam denn eigentlich dieser Wunsch, den du ja also als so fest formulierst, dass du schon in der Schulzeit wusstest, dass du mal in diese Richtung gehen willst? Hast du da im Kopf, weiß ich nicht, so einen Moment, weiß ich, in der Kindheit oder als Teenagerin, wo du gemerkt hast, holy shit, das ist es, das ist ja so cool, dieses Medium, alles drumherum? Oder war das so ein Einschleichen, dieser Wunsch?
Gute Frage. Also meine Mutter meinte, ich wollte früher immer Geschichtenerzählerin werden, so als ich 5 war. Das ist so mein Traumberuf. Ich habe auch damals schon sehr viel und gern geredet, glaube ich. Und habe immer wahnsinnig viele Geschichten erzählt, für alle, die es hören wollten oder auch nicht. Und ich glaube, für mich waren Spiele immer schon irgendwie so ein Medium, wo man Geschichten einfach so auf eine interaktive Art erzählen kann. Und das unterscheidet es ja von allen anderen Medien eigentlich, dass es im Kern interaktiv sein muss, sonst ist es kein Spiel. Und das fand ich, glaube ich, so spannend darin, dass man so aktiv Teil so einer Geschichte ist. Also ich habe ja wahnsinnig viel so Point-and-Click-Adventure und so narrative Spiele gespielt, als ich Teenager war. Damals konnte man die aus der Bibliothek auch einfach ausleihen und dann spielen und wiedergeben. Ich fand das einfach, also ich habe auch mal sehr gern gelesen und fand Geschichten an sich einfach spannend und fand so diese Art des Geschichtenerzählens in diesem Medium total faszinierend. Also ich finde auch immer noch, das ist auch so eins meiner Themen, glaube ich, dass es nicht genug genutzt wird, so Spiel als Medium, als so ein interaktives Geschichtenerzähl-Medium. Ja, ich glaube, das hat mich daran immer so sehr fasziniert.
Gibt es da von diesen frühen Titeln, die du als Teenagerin gespielt hast, einen, der dir besonders im Kopf geblieben ist, wo du so immer drauf referenzierst und sagst so, ja, das ist so eines der ersten Leidenschaftsdinger gewesen. Ich kann es direkt vorweggeben bei mir. Ich weiß nicht, ob du im Laufe des Gesprächs danach gefragt hattest. Ich möchte es einfach eigeninitiativ erzählen. Monkey Island, selbstverständlich das allererste Monkey Island, ist das Spiel, das kommt mir immer wieder in den Sinn. Och, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, ich habe noch nicht mal den Satz begonnen, den ich beginnen möchte. Alleine das Theme, der Soundtrack, du hast ja bestimmt gespielt, ich gehe einfach mal davon aus, dass du es vor Augen hast oder kennst, genau. Und man sieht diese Insel in der Karibik in dem Spiel und dann kommt diese Melodie reingespielt. Und wenn ich mir das nur vorstelle, kriege ich schon Gänsehaut. Also es ist ein ganz starker Träger von Gefühlen und Erinnerungen und schönen Eindrücken und Abenteuer. Das ist so einer der ersten Titel, der mir auf die Frage einfallen würde. Was ist es bei dir?
Ach cool, aber in welchem Alter hast du es gespielt? Weil ich habe das Gefühl, das ist auch mal so, wenn man das in einem bestimmten Alter spielt, dann...
Bestimmt, also ich bin Jahrgang 89 und habe das Spiel gespielt, da war ich wohl auch so 5 so, also sehr, sehr klein. Also nicht selbst schon gespielt, aber mein Vater saß nebendran und wir haben das gemeinsam erlebt.
Ach schön, ja. Voll schön.
Ganz frühe Erinnerung, ja.
Bei mir war es, glaube ich, in dem Alter habe ich diese Löwenzahn-Spiele gespielt.
Oh toll.
Kennst du die? Hast du die auch damals gespielt? Die sind toll, oder?
Klassiker. Also man muss es ja wirklich sagen, Klassiker der deutschen Spielewelt. Fantastische Spiele. Mhm. Ja.
Und auch alle Spiele von Tiefula, die habe ich total geliebt. Die hatten auch diesen, ich weiß nicht, ob du die so ein bisschen vor Augen hast. Die hatten einen ganz bestimmten Zeichenstil. Und ich glaube, die haben danach irgendwie noch ganz andere Sachen gemacht. Also so Mobile Games und so weiter, die nochmal komplett anders aussahen. Aber so die ersten Tiefula-Spiele, ich glaube, eins hieß zum Beispiel Schneewittchen und die 7 Hänsel. Das war so ein Spiel, da konnte man so Märchen durchspielen. Millimeter und ihre Reise in den Körper des Riesen war so ein Spiel, wo man so ein Millimeter war, also so ein Mädchen, das sich so geschrumpft hat und dann in den Körper von einem Riesen geflogen ist. Und dann hat man da so die Funktion des Körpers so beigebracht bekommen, so ein Lernspiel. Aber die hatten alle... Die waren extrem liebevoll gestaltet, alle. Ja, ja. Das war, die sahen total schön aus. Die haben mich, glaube ich, immer sehr nachhaltig beeindruckt. So.
Ich habe es gerade vor mir, Bilder davon, die sehen aus wie so, also alles natürlich handgezeichnet und so ganz hochdetaillierte Szenen und auch alle, also ich fliege hier nur gerade durch die Screenshots, deswegen jetzt nur aus dem Bauch heraus formuliert, alle auch mit so, wie beschreibe ich das, mit so schweren, erdigen Tönen. Also es sind keine knalligen Farben, wo man draufschaut und sagt, wow, Neon wurde neu erfunden, sondern es fühlt sich an, als wäre das so ein Spiel, das dir am Sonntag einen Sauerbraten serviert. So ein richtiges, so ein Hausmannskostspiel. Weißt du, was ich meine? Man möchte sich jetzt schon hinsetzen in so eine Holzstube und sagen, kannst du noch Holz nachlegen? Schön, dass ich hier bin. Das ist der Eindruck, ja.
Total, man bewegt sich in so einer gedeckten Herbstpalette die ganze Zeit.
Ja, das gedeckt ist schön, ja. Und das ist ja jetzt eine besondere, ich sag mal, Spielart des Mediums mit so einem bestimmten Kolorit. Sowas wie diese LucasArts-Spiele, die ganz großen Namen, gibt's da auch welche, die dir begegnet sind als Teenagerin? Also die Indiana Jones-Spiele zum Beispiel oder eben Monkey Island. All dieser Kram, Sam & Max?
Nicht so richtig. Also
das ist ja spannend.
Ich habe mir immer so... Also einfach alle Point-and-Click-Adventures, die ich finden konnte, in der Bibliothek ausgeliehen und durchgespielt und zurückgegeben. Black Mirror war ein bisschen größerer Titel. Den hatte ich immer total gerne gespielt. Fand ich ganz toll. Ja, aber sonst mochte ich, glaube ich, immer so die kleineren Spiele. Und natürlich, also ich habe sehr viel Sims gespielt.
Oh ja, sehr gut, Klassiker, ja.
Sehr, sehr viel.
Diese Point-and-Clicks, um das noch hinzuzufügen, es ist wirklich wie so ein Stadtbücherei-Genre. Diese besonderen Art von Point-and-Click-Spiele, die du gerade genannt hast, die sind, das ist nochmal ein besonderes Kolorit. Ich muss dem auch nochmal nachgehen. Da ist vieles erschienen, was ich damals gar nicht mitbekommen habe. Naja, apropos nachgehen, gehen. Der Weg führte dann, wir kommen jetzt wieder zurück, Indien, herzlich willkommen zurück jetzt wieder in Deutschland, wieder nach Hamburg. Und dort hast du angefangen, ein Praktikum bei Dedelic, wenn ich das korrekt nachgelesen habe, 2014, 2015 herum. Und jetzt ist eine hochinteressante Frage, von der wichtig ist, wie ich sie rahme. Ich fange mal so an. Vielleicht, also ich fange mal so an. Ich hole jetzt weit aus, aber dann ahnst du schon, wohin ich möchte. Mhm. Ich habe in der Vergangenheit, vor vielen Jahren, mich im Rahmen einer großen Reportage, die ich damals geschrieben habe für GameStar, auseinandergesetzt mit den Arbeitsbedingungen bei einigen deutschen Spielestudios, darunter auch Dedelic. Und Dedelic, dieser Hamburger Publisher und auch Spieleentwickler, den es ja bis heute auch gibt, der hat über die Jahre viele Veränderungen durchgemacht, personell komplett durchrotiert, neue, innerlich strukturiert worden. Also der Laden von heute, will ich sagen, hat strukturell eigentlich kaum noch was mit dem von damals zu tun. Nichtsdestotrotz, in dieser Reportage, die ich da vor einigen Jahren auch geschrieben habe und recherchiert habe, habe ich mit vielen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Dedelic gesprochen, die eigentlich wirklich durch die Bank weg ein gleiches Bild gezeichnet haben. Bei Dedelic damals zu arbeiten, in der Zeit, wo du auch da gelandet bist, gerade auch als Praktikantin, was du auch damals warst, war es ein sehr schwieriges Pflaster. Also Stichwort viele Überstunden, immer mal wieder Meetings auch, in denen zweifelhafte Ansagen gemacht wurden, Arbeitsatmosphäre eher schlecht, außer man hat sich an den Mitstreiterinnen und Mitstreitern orientiert, den anderen Praktis sozusagen, die das Gleiche gerade durchmachen wie einer selbst. So, das ist quasi, was ich recherchiert habe, was ich so weiß darüber, und das möchte ich jetzt dir als Bühne anbieten, und auf der du dich hinsetzen kannst, wohin du möchtest, wenn ich dich frage, wie war es denn für dich? Also du kannst jetzt auch sagen, hey, alte Kamellen, möchte ich nicht auspacken, aber nur mal, um für die Leute da draußen und nochmal zu erklären, warum das so interessant ist, zu fragen, wie war denn für dich dort diese Zeit? Wie hast du das erlebt?
Also ich war ja nicht super lange da.
Ja.
Ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, dass es genau der Zeitraum war, wo dann der Mindestlohn für Praktikanten eingeführt wurde.
Ja.
Und dann hat man sehr schnell gemerkt, kann man sich dann doch nicht leisten, auf Wiedersehen, was ja schade war. Ich fand's super. Also ich glaube, es war natürlich auch das allererste Game-Studio, in dem ich gearbeitet habe. So meine erste Erfahrung in der Spielebranche. Und für mich war es einfach so, wow, ich bin in dem Studio, von dem ich ganz viele Spiele auch gespielt habe. So Edna bricht aus, Harveys neue Augen, so, und die ganzen Deponia, diese ganzen Point-and-Click-Adventures von Dedelic war natürlich einfach, hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Deswegen fand ich total krass, einfach da überhaupt mal zu arbeiten. Aber es war natürlich auch schon ein Einblick in wie so kleinere Studios, also ja, dieser Stresspegel, der war jetzt bei mir nicht so hoch, weil ich einfach so, ach cool, ich bin QA, ich kann einfach den ganzen Tag Spiele spielen und dann die Developer nerven, bei was alles nicht funktioniert, toll. Ich hatte eine super Zeit. Aber ich habe das schon gesehen, dass auch Developer teilweise dann auch im Studio übernachtet haben, also dann im Pausenraum dann ihren Schlafsack ausgebreitet haben von der Deadline und dann da auch irgendwie übernachtet haben, um dann am nächsten Tag früh weiterzumachen. Und das war schon, also der Stresspegel war schon sehr sichtbar, glaube ich. Also es waren auch viele Leute nicht sehr zufrieden.
Ich frage das auch, also eigentlich nur ausschließlich in Bezug auf deine Biografie, nicht um jetzt nochmal irgendwie Dedelic doof darzustellen, sondern was mich da so interessiert auch, deswegen habe ich das gefragt, ist, das ist jetzt deine erste berufliche Station, wie du gesagt hast, in der Spielebranche gewesen, nachdem du schon über Jahre wusstest, tatsächlich über Jahre, du möchtest in diese Spielebranche reinkommen, jetzt bist du da und siehst eben, dass durchaus auch Menschen mit Schlafsäcken quasi sich da hinlegen und schlafen. Und deswegen wollte ich das fragen, weil ich mich dafür interessiere, wie hast du das dann aufgenommen? Weil man hört das ja auch raus, ein großer Enthusiasmus war dann damals. Ich bin jetzt hier, wo teilweise meine Lieblingsspiele entstanden sind, großartig. Vielleicht sogar die ein oder andere Person, die ich in den Credits schon mal gelesen habe, läuft hier einfach so durch und holt sich einen Kaffee. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein hartes Aufprallen in der Realität dieser Branche, dann da zu sitzen und zu merken, oh shit, das ist ja hier durchaus auch manchmal ein bisschen problematisch, wie das so ist, hier zu arbeiten. Also in der Spielebranche, jetzt nicht gezielt bei Dedelic. Kannst du dich erinnern, dass du da auch solche Gedanken mitgenommen hast, dann bis zu deiner nächsten Station, dieses so, okay, ich habe weiterhin Lust, in dieser Branche zu arbeiten, aber es ist offenbar doch auch ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe?
Ja, also ich glaube ein bisschen, also es hat mich natürlich schon ein bisschen verunsichert, so wenn man da reinkommt und merkt so, ah, es ist doch nicht so fantastisch alles geplant im Projekt und Leute schieben Überstunden, the crunch is real und so. Ja. Ich glaube, ich war einfach sehr optimistisch immer. Ich glaube, ich bin immer noch ein Optimist, aber ich war halt so, ja, naja, vielleicht ist das nur so ein Dedelic-Problem. Ist bestimmt überall ganz anders. So. Also ich glaube, ich habe mich davon auf jeden Fall nicht demotivieren lassen. Aber ja, also es hat schon auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, dieses Gefühl von, okay, die Überstunden, der Stress, es ist nicht alles so perfekt und wir sitzen nicht alle auf Beanbags in einem Raum und sind kreativ zusammen, sondern es ist ganz schön viel Arbeit auch einfach. Ja.
Aber du wusstest, es wird weitergehen trotzdem Spielebranche.
Ja, weil ich dachte, es gibt so viele Studios, die können ja nicht alle so sein und es ist ja auch so eine Branche. Vielleicht probierst du nochmal was anderes. Ich habe das dann ja auch nochmal probiert mit so Browser-Games danach. Deswegen, ja, genau. Aber also verunsichert hat es mich nicht, auch weil die Leute natürlich ziemlich cool waren, so die ich da kennengelernt habe und natürlich auch super leidenschaftlich gern Spiele gemacht haben. Und es war auch ein sehr diverses Team. Es waren sehr viele verschiedene Leute in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Und man hat uns auch so als Praktikanten so motiviert, mal ein bisschen durch die Gegend zu laufen und zu gucken, Leuten über die Schulter zu gucken, was die so machen. Und es war schon ein spannender Einblick. Also es hat, glaube ich, so meine naive, optimistische Sichtweise ein bisschen gedämpft, aber es hat auch Lust gemacht auf Spieleentwicklung, glaube ich.
Und dem bist du dann auch nachgegangen, weil dann mehr oder weniger darauf folgend dann mit dieser kurzen noch Browser-Games-Zwischenstation stand ja dann das Studium an der HTW Berlin, Bachelor Game Design von 2016 bis 2018 habe ich nachgelesen. Auch natürlich die große Frage, wie war es denn da dann aufzuprallen in dieser Welt, quasi an der Uni-Welt nochmal eine komplett andere Rahmung, sollte man meinen, als bei Dedelic mitten im kommerziellen Tagesgeschäft, jetzt an der Uni zu sitzen und das zu studieren. Auch da, ich bin so neugierig, von welchen Eindrücken du berichtest, weil in den letzten 5 Jahren, die es jetzt hier dieses Format schon gibt, okay, cool, trifft, habe ich so unterschiedliche Eindrücke gehört. Menschen, die sagten zum einen, wahnsinns tolle und leichte Erfahrung auch. Ich habe da studiert, ich habe tolle Leute, auch wichtige Leute für später kennengelernt, für mein berufliches Netzwerk. Ich konnte Projekte und Ideen verwirklichen. Hatte aber auch schon Gäste, die gesagt haben, oh Gott, das waren noch mehr Deadlines, als ich in irgendwelchen Praktika erlebt habe. Es gab Profs, die kamen rein und sagten so, morgen ist quasi Abgabe des Projekts, viel Spaß, gute Nacht. Wie war es bei dir? Wo würdest du dich auf diesem Spektrum einordnen?
Also stressig war es schon manchmal. Es war an sich eine echt tolle Zeit. Das Ding ist, dass das Studium da ist ja auch super, super praktisch. Also man arbeitet ja von Anfang an die ganze Zeit an so kleinen Projekten. Jedes Semester macht man ein anderes Projekt. Und dann hat man am Ende, damit man am Ende auch so ein Portfolio einfach hat. Also es ist sehr portfoliofokussiert auch als Studiengang, was ja auch Sinn macht in der Games-Branche. Ich bin da ja reingegangen und wollte unbedingt Game Artist werden, weil ich dachte so, Concept Art und ich mag die Gestaltung von so Sachen. Ich habe ja auch im Abi Kunst gemacht und so. Und dann kam ich da rein und dann, also wir mussten ja alle so eine Aufnahmeprüfung machen. Es werden ja 40 Leute angenommen, aber ich glaube, 200 bis 400 Leute senden da was ein irgendwie. Und dann gibt's dann noch irgendwie, werden Leute ausgewählt, dann ist dann noch ein Interview, dann geht man da nochmal hin und dann muss man da nochmal einen Test machen und so weiter. Ich war mir auch total sicher, dass sie mich nicht nehmen. Ich war sehr überrascht, dass sie mich genommen haben.
Wieso? Also du hast doch gesagt, Optimistin. Also was muss denn da vorgefallen sein, dass du gesagt hast, nein, auf keinen Fall nehmen die mich.
Du, das Interview hat mich fertig gemacht. Also wieso? Total. Das war, weil die beiden Professoren so gegenüber sitzen und aber auch so sehr ernst sind und ganz, ganz viele Fragen gefragt haben und ich dann auch nicht genau wusste, wie ich jetzt einen Xbox-Controller halte, weil man mir den so in die Hand gedrückt hat und gesagt so, stell dir mal vor, du bist in so einem Level und musst dich jetzt auch rumnavigieren und ich habe diesen Controller in die Hand bekommen und ich dachte so, shit, jetzt kommt raus, dass ich noch nie Xbox gespielt habe.
Ja, nur Tivola.
Keine Ahnung. Und es war einfach sehr viele Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Und man weiß ja auch nicht so richtig, was die da genau abklopfen oder worum es eigentlich geht und was die richtigen Antworten sind. Und ich hatte einfach das Gefühl so, ich bin ja auch nicht so, ich habe ja nur so ein paar Point-and-Click-Adventure-Spieler gespielt. Ich war jetzt nie so ein richtig, ich habe mich jetzt nie als Gamer bezeichnet. Würde ich auch, glaube ich, immer noch nicht wirklich. Und deswegen dachte ich immer, mir fehlt vielleicht die Erfahrung. Ich habe jetzt auch nichts eingereicht, wo ich wahnsinnig viel gezeichnet habe, sondern ich habe eher so Sachen zusammenkollagiert irgendwie und dachte irgendwie, Also ich wusste nicht, ob die mich in irgendeinen Bereich so einordnen konnten und habe deswegen gedacht, na, das sind auch so viele Leute, die sich da bewerben. Das kriege ich nicht hin. Ich glaube, die nehmen mich nicht. Aber
hast du schon über einen Plan B nachgedacht zu dem Zeitpunkt? Was passiert, wenn die absagen?
Ja, ich wollte, ich glaube, Kommunikationsdesign danach studieren oder Medien, ja. Medien irgendwas. Genau.
Und sie, gibt's eine Begründung bei der Zusage dann oder sagen die einfach, yo, hat geklappt?
Die haben einfach, ja, die haben eine Mail geschickt dann und gesagt, so, herzlichen Glückwunsch, sie haben einen Platz, diese Sachen bitte ausfüllen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon so davon überzeugt, dass sie mich bestimmt nicht nehmen, dass ich schon so innerlich ist man dann ja auch so, ja, wollte ich ja eh nicht, ist ja eh voll doof. Ja. Also und dann habe ich mir die ganzen Gründe überlegt, warum ich das eh gar nicht wollte und warum das eh total doof war. Und dann habe ich die Mail bekommen und war so, Moment, okay, rewind, nochmal, never mind.
Das ist der richtige Moment, um von meiner Flugangst zu erzählen. Ganz kurzer Einlass hier, aber es passt fantastisch und vielleicht hört da draußen eine Person zu, die damit was anfangen kann. Ich hatte eine Zeit lang Flugangst in meinem Leben, ironischerweise zu einem Zeitpunkt, als ich besonders viel beruflich geflogen bin und habe dann nach einer Strategie gesucht. Oh, ich hoffe, du findest das interessant, weil dann nehme ich jetzt umsonst so viel Platz auf diesem Band ein. Okay. Habe ich mir gedacht, ich brauche eine Strategie, um die Flugangst loszuwerden. Und dann habe ich mir gedacht, und darauf komme ich deswegen gerade, okay, ich steige jetzt in dieses Flugzeug ein, das mich wohin auch immer führt und stelle jetzt mir einfach vor, listenartig, vor meinem inneren Auge, welche unangenehmen Dinge ich jetzt nicht mehr machen muss, wenn das Flugzeug abstürzt. Und dann bastelt man sich da eine Liste und man findet auch erstaunlich viele Sachen. Also von Steuererklärungs, Deadlines, über irgendwelche unangenehmen Nachrichten, die noch beantwortet müssen, bis hin zu, oh Gott, und für diesen Geburtstag muss ich auch noch ein Geschenk kaufen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Man hat dann eine lange Liste, während man abhebt und oben in der Luft ist und denkt sich, na Gott sei Dank stürzt das ja ab, weil dann muss ich das ja alles nicht mehr machen. Und dann landest du. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem an der Taktik. Wenn du dann landest, fällt dir auf, ich muss das jetzt alles machen noch, was ich mir gerade als Liste vor Augen gehalten habe. Nein. Also es ist eine gute Taktik für Flugangst, quasi vorübergehend für den Moment des Fliegens. Das Problem ist nur, wenn man ankommt, weil man dann vor Augen hat, was man alles noch tun muss. Also so ein halber Tipp für alle, die Flugangst haben, hier nur mal am Rande.
Also du warst richtig enttäuscht, als du dann angekommen bist.
Mir war schlecht vor Stress, vor Angst, vor Überforderung, weil ich jetzt alles wieder vor Augen hatte.
Aber also hat's geholfen mit der Flugangst zumindest?
Im Flugzeug, ja. Ich war der entspannteste Mensch der Welt. Als die ersten Turbulenzen über den Alpen ankamen, dachte ich mir, jetzt ist es soweit, los geht's. Ich bin bereit. Nimm mich.
Okay. Das ist so eine 5 von 10 als Tool, ja, gegen Angst.
Ja, vielleicht war es nicht der beste Tipp, aber es hat funktioniert. Naja, wie kam ich jetzt drauf? Richtig, genau, die Annahme und dass du eigentlich schon damit gerechnet hast. Okay, genau, okay. So, jetzt bist du im Studium und was mich auch da brennend interessiert, du hast schon erzählt, man konnte dort Projekte ausprobieren, man hat natürlich auch Leute kennengelernt, die alle auch nochmal eigene Biografien haben. In Hinblick darauf, dass ich schon weiß, was für eine besondere Art von Abschlussarbeit, wie ich finde, am Ende deines Studiums steht, die habe ich natürlich auch gesehen und mir angeguckt, dazu gleich mehr, interessiert mich brennend, hast du während des Studiums so Momente gehabt oder bewusst gemerkt, hier wird jetzt dein Profil als spätere Game Designerin gerade so richtig entscheidend mitgeformt, also eine Vorlesung oder ein Seminar, das für dich prägend war oder eine Begegnung mit Menschen, die Eindruck hinterlassen hat oder eine Lektüre von einem Buch, wo du dir gedacht hast, mein Gott, das eröffnet ein ganz neues Horizont für mein späteres Arbeiten. Gibt's da so Momente in deinem Studium?
Ich glaube, immer wieder diese Gruppenarbeiten mit Leuten. Also man hat ja immer in so kleinen Teams an Sachen gearbeitet und wir hatten dann auch einen Raum für uns mit Schreibtischen und Geräten und allem Möglichen und einfach in so einem kleinen Team an so einem Spiel zu arbeiten und es war für mich, glaube ich, total beeindruckend, wie viel Spaß das gemacht hat, wie leicht das ging und wie, also leicht mal mehr, mal weniger, aber also wie gut diese Dynamik zwischen uns allen immer war, weil es natürlich auch ganz viele Leute waren, die waren alle auch super motiviert und super leidenschaftlich, was Games angeht. Und das war so ein Unterschied zu so Gruppenarbeiten in der Schule, wo so eine Person alles macht und die zweite Person druckt sich irgendwie ein Wikipedia-Artikel aus und die dritte Person hat die Folien vergessen, keine Ahnung. Aber also da war das so ein bisschen, das war ja auch immer so ein bisschen so eine Startup-Atmosphäre. Man hat ja auch richtig so gearbeitet. Man hat das dann auch gepitcht irgendwie. Man hatte Deadlines, man musste irgendwie Dinge fertig machen. Man hat das den Dozenten gepitcht, als ob man das irgendwie einem Publisher pitcht. Und allein dieses mit den Artistern zusammenzuarbeiten und den Designern und so weiter und dann Developer zu sein und so weiter, das war schon einfach ein sehr guter Einstieg, glaube ich, so in die ganze Branche und so ein Feeling dafür zu bekommen, wie das ist. Und ich glaube, was mich auch nochmal nachhaltig beeindruckt hat, war, glaube ich, so in den ersten beiden Semestern machen ja alle alles. Also alle machen Game Art, alle machen Game Design, alle machen Game Development. So ein bisschen Grundkurs von allem. Und ich wollte ja unbedingt Artist werden. Und dann
immer noch
da,
zu dem Zeitpunkt?
Immer noch zu dem Zeitpunkt. Wahnsinn. Im ersten Semester war ich davon überzeugt, Concept Artist, das ist that's where it's at. Das will ich werden. Und dann sitzt man aber so in Grundkurs Game Art. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie die Kurse genau hießen. Aber wahrscheinlich so in der Art. Und ich habe einfach gemerkt, okay, die anderen Leute, die Art machen wollen, die sind A, viel besser als ich und B, macht ihnen das viel mehr Spaß. Und ich bin eigentlich gar nicht so gut im Zeichnen und im Modellieren und in diesen ganzen, eigentlich stresst es mich auch. Es gibt ja so Sachen, die einen stressen und wenn sie schwierig sind und Sachen, wenn sie schwierig sind, die eher irgendwie, die einen sehr so noch motivieren, weil man dann eine Lösung finden will. Und ich habe das total gemerkt, dass ich bei so Game Art, dass es mich total frustriert hat, total gestresst hat. Ich habe auch Sachen immer irgendwie prokrastiniert und so weiter. Und das war einfach ein Stressfaktor für mich. Und ich war auch nicht so, also ich war okay. Ich war jetzt nicht super schlecht. Aber es hat mir nicht so richtig viel Spaß gemacht, wenn es schwierig war. Und beim Programmieren, so bei diesem Grundkurs Programmieren, habe ich gemerkt so, das macht voll viel Spaß. Und da war ich so, ah ja, ich finde ja Mathe eigentlich ganz cool. Ich wollte ja mal Astrophysikerin werden.
Ja, stimmt.
Stimmt, ja. Und habe gemerkt, dass mich das eigentlich, dass ich dieses logische Problemlösung lösen und dann auch, habe ja auch vor Zahlen dann keine Angst gehabt und so, dass ich das immer viel spannender fand und das immer so auch noch weitermachen wollte. Also wenn da irgendwie ich nicht wusste, wie es weitergeht oder nicht wusste, wie ich irgendwas programmieren soll, habe ich das eigentlich eher motiviert, dann noch so ein bisschen zu recherchieren oder in so ein Rabbit Hole mich irgendwie so rein zu googeln. Und also zu merken, ah, okay, wenn was schwierig wird im Programmieren, merke ich, dass es mich eigentlich irgendwie eher herausfordert auf eine gute Art. Und wenn etwas schwierig wird beim Zeichnen, dann will ich eigentlich alle meine Stifte wegwerfen. Also das war so ein bisschen der Unterschied. Also wir hatten dann auch zum Beispiel, man hat sich immer so unterstützt und dann habe ich den Artists beigebracht, das ist eine Klasse und das ist eine Funktion und das bedeutet objektorientiert und dies, das, jenes und so. Und die Artists waren dann auch immer so, guck mal, Lene, so hält man einen Stift. Und also, ja. Das war so ein Geben und Nehmen, das war sehr schön. Aber es hat einem sehr deutlich gezeigt, so in den ersten beiden Semestern, so, es ging gar nicht so drum, wo man jetzt schon so wahnsinnig skilled drin ist, sondern einfach so, was motiviert einen, was macht einem Spaß und was ist einfach super frustend. Und dann konnte man sich danach so ein bisschen ausrichten dann im weiteren Studium.
Das bedeutet, wenn ich es richtig raushöre, es gab auch nicht diesen Moment des Tieffallens, wenn man merkt, okay, die Leidenschaft, die ich seit Jahren mit mir herumtrage und die ich zum Beruf machen wollte, ist ehrlich gesagt nicht so die allergrößte Leidenschaft, weil offenbar dann direkt die nächste Entdeckung Hand in Hand kam, dass dir dieses Coden und der Zahlenkram auch so viel Spaß macht. Also gab es gar nicht diese Phase des, oh Gott, jetzt schlurfe ich hier durch die Gänge der Universität und frage mich, wohin mit mir?
Ja, total. Also, weil auch immer in allen Projekten natürlich Developer immer heiß begehrt waren. Weil es gibt, glaube ich, in dem Studiengang gar nicht so, weil es ja ein Bachelor of Arts ist und schon ein bisschen eher einen Fokus hat auf so Design und Art, gibt es gar nicht so viele Leute in diesem Studium, die sich dann wirklich nur aufs Programmieren spezialisieren. Das heißt, man war so ein bisschen eine Rarität und dann auch immer sehr gefragt bei so Gruppenprojekten, was natürlich sehr praktisch war. Und Programmieren so im Games-Bereich ist natürlich immer noch super kreativ. Ja. Also in so einer Engine arbeiten ist immer noch, fühlt sich immer noch sehr viel kreativer an als für mich jetzt Software-Development zum Beispiel. Das ist nochmal was anderes einfach.
Ja, und ein tolles Gefühl für Ästhetik ist dir ja trotzdem gegeben. Und damit kommen wir nämlich zu deiner Abschlussarbeit, die ich wahnsinnig spannend finde. Ich habe sie gefunden und zwar heißt sie, ich hoffe, es ist nicht unangenehm, aber ich erzähle einfach. Also sie heißt Digital Traces, oh mein Englisch. Man kann die nach wie vor spielen, ich habe es nachgeguckt. Alles noch verfügbar. Es gibt auch auf deiner Webseite dazu einen ausführlichen Eintrag, wo man sich das mal angucken kann, die Entstehungsgeschichte, vor allem auch Screenshots, deswegen komme ich drauf. Ich finde es ästhetisch sehr ansprechend. Es ist so ein, sehr gerne, das siehst du jetzt natürlich alles, weil wir mit Video aufnehmen. Ich betone nochmal, als neu für mich, ich habe gerade mit meiner Nase beim Verbeugen das Mikrofon gerammt, ist egal. Hätte niemand gemerkt. Also, was ich sagen will, ist Folgendes. Ästhetisch wahnsinnig schön anzusehen und auch spielerisch interessant. Es geht nämlich um eine Art, und bitte korrigierende Blutgrätsche, wenn ich was Falsches sage, Hacking-Spiel, das irgendwie auch mit der Welt des Datenschutzes flirtet. Man hackt sich quasi in einen Desktop, in ein Dateisystem von der Person ein und versucht jetzt nachzuvollziehen, was das für ein Mensch, welche Geschichte umgibt diese Person. Nur ganz grobe zusammengefasst. Erste Frage wird direkt sein, von mir jetzt, ist das erstmal korrekt alles und dann zweitens vor allem, wie kamst du denn jetzt auf dieses Thema? Weil ich finde, nicht nur die Präsentationsform in Form dieses Hacking-Spiels mit diesem Desktop als Ansicht ist was Besonderes, sondern auch das Thema, also entfernterweise irgendwie Datenschutz und Einarbeiten in so Hacking-Ding-Kram. Mhm. Woher kam das alles? Wo müssen wir da anfangen?
Du erinnerst dich ja noch an diese Tiefula-Spiele, die ich damals immer gespielt habe. Da gab es ein Spiel, das mein Lieblingsspiel war. Das hieß Alberts geheimnisvolles Notizbuch. Oh. Ich glaube, das hat Tiefula nur gepublished. Das war von so einem französischen Indie-Entwickler, der es auch gar nicht mehr gibt. Oder war der französische? Was? Der Publisher? Naja, egal. Aber das war ein Spiel, wo man in so einem Reisetagebuch war von so einem älteren Mann. Oh. Und man konnte da so durchflippen und die auch wunderschön gestaltet. Es hatte auch so Aquarelle auf den Seiten und dann sind so kleine Tiere da so durch irgendwie. Dann konnte man einsammeln und man konnte kleine Fotos machen und die irgendwo einsetzen, um neue Seiten freizuschalten. Es gab ganz viele Minigames und es ging darum, dass dieses, man wusste auch die ganze Zeit nicht so, die Person, von der das Notizbuch ist, weil man findet das auf so einem Dachboden, lebt die noch oder nicht? Man hat so Filmrollen gefunden, wo man so kleine Clips sehen konnte über diese Person, über Albert, was das für ein Mensch war. Und durch dieses Durchflippen in diesem Notizbuch hat man so ein bisschen die Person kennengelernt und konnte nach und nach so mehr freischalten für dieses Notizbuch. Und das war, ich habe mir das sogar neulich bestellt als CD-ROM auf Amazon. Ich kann es leider nicht spielen. Dafür habe ich nicht das Setup, aber es war eins meiner absoluten Lieblingsspiele immer. Und ich wollte, glaube ich, ich wollte das so ein bisschen ehren, glaube ich, mit meiner Bachelorarbeit. Weil ich wollte so ein ähnliches Spiel machen, aber halt nicht mit einem Notizbuch, sondern mit so Social-Media-Profilen und E-Mail-Posteingängen und so weiter. Und da sich so ein bisschen durchwühlen können und Dinge freischalten. Plus es gibt dann ja noch so einen Gegenspieler, den man da hat und so.
Ja.
Genau.
Gab es für diese Abschlussarbeit irgendwelche Rahmenbedingungen, dass man gesagt hat, okay, thematisch sollte es das und das sein? Oder war es einfach nur in Anführungszeichen, machen Spiel mal, ein Prototyp?
Man war schon sehr frei. Es war halt, natürlich als Bachelorarbeit muss man es alleine machen. Man konnte es nicht zusammen machen. Also ich glaube, wahrscheinlich geht das schon irgendwie. Aber da gibt es natürlich extrem strenge so Auflagen, was man da beachten muss, dass man das wirklich trennen kann, wer was gemacht hat und so weiter. Aber ich habe das halt, das war das erste Spiel, was ich so komplett alleine gemacht hat.
Ja,
das ist gefehlt. Die habe ich sehr vermisst. Und deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, also deswegen habe ich mich ja auch entschieden für was, wo ich nichts zeichnen muss und nichts animieren muss. Außer so in Unity in der Timeline vielleicht so, aber nichts irgendwie Ring oder keine Ahnung was, das wollte ich unbedingt vermeiden. Und deswegen habe ich mich für das entschieden.
Aber ich finde die Farbwahl, ich muss es nochmal sagen, es ist so schön anzusehen und dann wird das ja auch immer noch so, ja, wie sagt man, so kolportiert noch von so einzelnen Einblendungen, die man aus so dem frühen Internet, so Werbespam-Einblendungen kennt, so ganz schrille Farben und Motive und so. Ich finde das total gelungen. Ist das ein Spiel, was du heute noch selber anfasst oder ist das so, wie ich zum Beispiel von meinen eigenen Hausarbeiten aus dem Archäologiestudium noch kenne, dass man sagt so, hey, cool, dass das mal war, aber nehme ich jetzt nicht mit auf die Lesecouch.
Eigentlich, ja, eher Zweiteres. Es gibt auch noch einen Game-Breaking-Bug, der da drin ist, den man später im Spiel erwischen kann, was natürlich extrem frustrierend ist, weil man da schon sehr weit ist. Den wollte ich immer mal fixen. Ich dachte immer so, ich mach das mal wieder auf. Ich fix das mal irgendwann später, aber dann hat man die Motivation ja irgendwann nicht mehr, weil es ist ja eigentlich vorbei. Es ist Klappe zu, ich habe die Note bekommen, ich habe meinen Abschluss, fertig. Und dann fasst man es auch irgendwie nicht mehr an.
Ja,
aber ich würde gerne mal irgendwann.
Jetzt ist natürlich die ganz große Frage und auch da, ne, das ist eines der Themen, wo du sagst, okay, ist heikel, möchte ich nicht drüber sprechen. Sagst du uns, wie es ankam, die Arbeit? Also sagten die Leute, okay, mega cool, herzlich willkommen, Sie sind Präsidentin ab jetzt oder wie sah das aus?
Ich glaube, es kam gut an. Also ich habe eine 1-0 oder eine 1-2 bekommen.
Wahnsinn. Okay, und du sagst gut, das ist ja der Inbegriff von Untertreibung, das ist ja sehr gut.
Also fantastisch. Ich war auch sehr zufrieden damit, glaube ich. Ich konnte auch sehr viel dafür schreiben und so meinen eigenen Humor mit reinpacken und so richtig so Geschichtenerzähler sein, weil als Programmierer ist ja normalerweise nicht die Person, die schreibt und sich die ganzen Stories ausdenkt. Und in dem war ich es halt schon. Das fand ich irgendwie, die Kombi ist natürlich einfach total schön, finde ich.
Nach dem Studium, habe ich gesehen und gelesen, gab es eine ganze Reihe von Zwischenstationen, wo du warst. Bist du dann schließlich im Oktober 2023 bei Playing History gelandet bist, wo du ja bis heute bist. Playing History sollten alle Hörerinnen und Hörer kennen von Orky Cool, weil Leute aus dem Entwicklerstudio im Grunde seit Beginn dieses Podcasts immer mal wieder zu Gast waren, weil sie es immer wieder fantastisch angeboten hat, aber weil ihr auch ein tolles Team seid. Bevor wir dahin kommen, aber eine Zwischenfrage bei diesen Stationen, die so nach dem Studium folgten. Da ist zum ersten Mal nämlich passiert, dass deine Arbeit meine Festplatte berührt hat. Und zwar habe ich nachgelesen, dass du Teil von Studio Fitzbin warst und offenbar auch, und da muss ich gleich mal fragen, was du da genau gemacht hast, mitgearbeitet hast am wirklich, wie ich finde, fantastischen Minute of Islands. Das erschien 2021 und das habe ich gespielt. Da kam ich quasi jetzt zum ersten Mal mit deiner Arbeit beziehungsweise den Ausläufern deiner Arbeit zusammen. Was hast du da gemacht? Kannst du das erzählen?
Da habe ich glaube, als ich da war, waren wir so in der Prototypenphase von dem Spiel. Und da konnte ich als Entwicklerin, also wir haben in Unity gearbeitet und viele Sachen auch so von Grund auf aufsetzen. Also ich hatte mich da beworben mit meinem Game Design Studium, weil ich meinte so, ich möchte gerne Developer-Praktikantin sein. Und die waren so, okay, aber du studierst Game Design, ne? An der HTW. Und ich so, ja. Du willst aber Entwicklerin werden. Ich so, ja. Und die waren so, okay, und dann haben sie mich genommen. Aber das war sehr cool, weil man dadurch, dass es eine Prototypenphase war, ganz viel Code neu schreiben konnte.
Wow.
Und ich glaube, ich habe so Tools geschrieben, irgendwie, die es dann den Game Designern und den Artists einfacher gemacht haben, Assets zu importieren und
Wahnsinn.
Dinge zu ordnen. Das war irgendwie ganz cool. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wenn man so die 6 Monate da ist und man sieht, wie sich dieses Spiel so Kapitel für Kapitel so weiterentwickelt und wie so die eigenen Sachen da noch mit drin sind. Also ich weiß auch gar nicht, wie viel von meinem Code es dann tatsächlich unverändert da reingeschafft hat irgendwie. Es ging ja noch lange weiter, nachdem ich da aufgehört habe. So. Aber das war schon echt eine coole Experience, mal in so einem Spiel mitzuarbeiten, das dann auch richtig veröffentlicht wird. So.
Spätestens jetzt muss ich fragen, diese Sache mit dem Coden, kannst du in Worte fassen, warum dir das so einen Spaß macht? Ich höre da so Sachen raus wie, es hilft auch in Gemeinschaften und in Gruppen anderen, wenn man da ein ordentliches System zur Verfügung stellt und auch an Tools arbeitet und die dann anbietet. Aber was ist es eigentlich, dass du sagst, dir macht das Spaß?
Weil es so, also ich finde Game Development so kreativ einfach. Also erstens mag ich, glaube ich, so Logikprobleme und so ein bisschen auch mit Zahlen arbeiten und sowas. Und zweitens ist es halt so, also wenn man Artist ist und richtig coole Art macht, dann ist es natürlich, also es, nach außen hin ist es einfacher verständlich und Leute sind so, wow, das ist irgendwie richtig cool, was du machst. Als Game Designer kann man auch viel so schreiben und so weiter, aber als Developer, man ist ja die Person, die das Ganze überhaupt dann zusammensetzt. Also man ist die Person, die dann dafür sorgt, dass es funktioniert und dass sich was bewegt und dass eine Sprechblase kommt und dass irgendwie man Dinge bewegen kann und so weiter. Also man ist die Person, die das zusammenbastelt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Bastelgefühl. Und gerade bei Game Development habe ich das Gefühl, ist es auch noch so ein bisschen kreativer und so ein bisschen weniger streng strukturiert als jetzt so in der Software-Development-World, finde ich. Da gibt's noch mal sehr viele andere Strukturen und so weiter. Und beim Game-Development ist es noch so ein bisschen mehr, man versucht mal was und man prototype mal so ein bisschen und dann macht man das wieder weg und dann wieder doch. Und also das ist noch ein bisschen so Trial and Error als in der Softwareentwicklung und sehr viel kreativer einfach. Und es hat eben dieses Bastlergefühl, glaube ich. Das mag ich.
Ich finde das so faszinierend. Das ist so weit weg von meiner eigenen Lebenswelt, diese Arbeit mit Zahlen. Und bei den wenigen Momenten, wo ich mal versucht habe, mit Spielen irgendwas in der Engine zu basteln, auch um mein eigenes Verständnis einfach von dem Medium und von der Arbeit dahinter zu vertiefen, habe ich gemerkt, es fällt mir so schwer. Ich habe einmal versucht, ich glaube im Game Maker war das, also auch noch sehr zugängliche Engine, habe ich versucht, Pong nachzubauen und ich habe geschafft, dass es abstürzt. Also alles ist abgestürzt und es hat sich alles bewegt am Ende, außer der Ball. Und ich saß da und dachte, okay, es ist nicht meine Welt. Ich komme besser zurecht, ich habe mal in Zusammenarbeit mit Paintbucket war das mal, viel besser zurecht kam ich mit Ink, das ist diese Text-Adventure-Engine, wenn man so möchte, in der man viel mit Worten wieder arbeitet und nicht mit Zahlen und Codes, sondern man macht Verknüpfungen mit Buchstaben und das fand ich so viel eingängiger, aber da, also es führt jetzt auch zu keiner Frage. Ich will einfach nur sagen, größten Respekt, das ist nichts, was ich auch nur nachvollziehen kann, weil das so weit weg von mir ist.
Aber hattest du, also wenn du es mal ausprobiert hast, hattest du nie dieses Gefühl, so man gibt irgendwie eine Zeile Code ein und dann bewegt sich plötzlich was oder was verändert sich auf dem Bildschirm? Dieses Gefühl von, wow, das war ich, das ist ja cool.
Also, ich würde das vielleicht so vergleichen, in der Welt, wenn wir das mal als Parallele ziehen zur menschlichen Zivilisationsgeschichte, ich bin in meinen Erfahrungen und der Begeisterung, die ich spüre und dem auch, was ich ausrichten kann, dieser eine Mensch, der auf der afrikanischen Savanne zum allerersten Mal in der Geschichte des Menschen einen brennenden Busch findet und sagt, was passiert eigentlich, wenn ich den brennenden Busch und ein Stück Fleisch zusammenlege? Passiert da was und es schmeckt am Ende. Das ist mein Kenntnisstand und du bist aber diese Chefstable-Köchin, über die Netflix eine vierstaffelige Doku macht und dich in Zeitlupe unterlegt von klassischer Musik zeigt, wie du da irgendwie was anbratest. Das ist das Niveau, auf dem du dich befindest und auch die Begeisterung, die du dafür empfindest. Und ich bin der, der den Stock ins Feuer hält und sagt, okay, ich denke, das ist Kochen.
Aber, also ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber ich glaube, es ist, also ich weiß nicht, ich habe jetzt ein paar Jahre als Entwicklerin so hinter mir und es ist immer noch so, ganz, ganz oft sitze ich da und Anne fragt mich, wir überlegen vielleicht das Feature einzubauen, kannst du das einbauen? Und ich sage ganz oft so, ja, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das geht, aber finde ich schon raus, wird schon funktionieren irgendwie. Und dann googelt man so ein bisschen los. Es gibt immer ein YouTube-Tutorial für alles eigentlich. Also es ist, ich glaube, das mag ich so am Game Development, das ist so ein bisschen, man merkt, alle kochen nur mit Wasser und man kann alles nachschauen und man probiert einfach mal und guckt, was dabei rauskommt und ja.
Vielleicht ist das was einmal, was ich mehr verfolgen muss. Ich fand das cool, als bei Pong sich alles bewegt hat, außer der Ball. Ich dachte mir sofort, das ist so ein Anti-Pong und dann hatte ich schon direkt, das ist ja eine Spielidee. Ja, und dann aber dachte ich mir auch, wie lange es gedauert hat, hierher zu kommen. Ich weiß nicht, ob das, naja. Aber ich nehme das mal als kleinen Anschub für mich einfach mit, nach diesem Gespräch, vielleicht dem nochmal eine Chance zu geben. Vielleicht, wenn in ein paar Jahren Anti-Pong auf Steam oder wo erscheint, weiß ich, wem ich danken werde. Toll.
Ja, Anti-Pong klingt gut. Das sollte man verfolgen. Finde ich nicht schlecht.
Copyright übrigens. Ich sehe deinen Blick. Er sagt, ich klaue das. Also, Copyright, das ist meins. Wir kommen jetzt zu Playing History natürlich noch. Wie gesagt, ihr habt das Studio auch schon in der Moderation bestimmt nochmal vorgestellt, was ihr so macht. Ganz hoch faszinierend. Frage erstmal, wie bist du dahin jetzt gekommen? Hattest du die schon, und jetzt kannst du dir ehrlich sein, du bist da jetzt schon, du bist sicher, hattest du die schon die ganze Zeit auf dem Schirm und gesagt, eines Tages möchte ich dort arbeiten? Oder war es so ein, okay, ich brauche was Neues, mal gucken, wo was offen ist und dann schaue ich mir das mal an. Wie sah das aus, der Weg?
Ich kannte die vorher gar nicht. Ich glaube, liegt auch daran, dass wir natürlich Sachen für Museen machen und so Serious Games und Sachen, die irgendwie so einen Bildungscharakter haben, die kennt man jetzt nicht unbedingt so als Studio. Ich hatte da vorher noch Softwareentwicklung gemacht bei einem Consulting-Unternehmen und habe dann einfach gemerkt, weil man dann zwischendurch mal andere Projekte machen konnte da und dann haben wir so pro bono so ein Projekt gemacht für ein Museum, wo man eine App machen konnte fürs Museum, die so ein bisschen spielerisch sein konnte und die haben wir in Unity gemacht und ich war so, oh, ich wünschte, ich könnte das immer machen. Eigentlich will ich das machen, genau sowas, so Apps oder so Spiele, spielerische Inhalte für so Museen, für so einen Bildungskontext. Ich wünschte, ich könnte sowas eigentlich die ganze Zeit machen und dann habe ich einfach auf, ich glaube, gamesjobsgermany.de, ich glaube, die Seite gibt's nicht mal mehr, habe ich mal geguckt und da war die offene Stelle für Game Developer mit Unity Experience für ein Unternehmen, das Serious Games macht für Museen und ich war so, it's fate, ich muss mich da bewerben. Es war auch das einzige Unternehmen, an das ich mich beworben habe.
Also, und dann sind die auch noch alle lieb. Also das kann ich ja wirklich sagen, ich kenne die ja. Das ist ja großartig. Und da bist du jetzt seit, ich guck nochmal, Oktober 2023. Krass, auch schon wieder ein Stückchen. Was mich auch da in dem Kontext brennend interessiert, wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich die Arbeit jetzt dort als Entwicklerin von den anderen Stationen in der Spielebranche, die du vorher abgehakt hast? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Also ich meine jetzt abgesehen von den Spielen, an denen ihr arbeitet, sondern wirklich an deinem Alltagsarbeiten.
Also es ist natürlich ganz anders als Softwareentwicklung auf eine gute Art. Und ich glaube, so ein Unterschied ist, dass der Kunde oder der End-User ist bei Spielen, die man direkt so auf Steam veröffentlicht oder so, ja immer der potenzielle Spieler, wo man immer überlegt, so macht das Spaß für den potenziellen Spieler und man testet den potenziellen Spieler und so weiter. Und bei uns gibt es halt so eine Zwischenstation, die auch super wichtig ist und das ist halt das Museum oder die Organisation, die dieses Spiel in Auftrag gegeben hat und so. Und weil es ja auch immer so ein Spiel ist, das einen gewissen, also Wissen vermitteln soll oder Wissen über ein bestimmtes Thema und die Leute, die es in Auftrag geben, die vom Museum oder so, die Experten dafür sind, ist noch diese Ebene da von, okay, die geben uns die ganzen Inhalte, die wir mit reinbringen sollen oder die sagen, was die Aussage von diesem Spiel, was der Lerninhalt sein soll und dann versuchen wir das irgendwie so zu übersetzen und ganz oft ist, also ganz großer Teil ganz am Anfang ist halt auch diese Balance zu finden zwischen, okay, die vom Museum sagen, wir brauchen die und die und die Inhalte und die und die und die. Und dann sagen wir, okay, das sind jetzt aber irgendwie 100.000 Milliarden Millionen Lines Text und wir machen ein Mobile Game, das passt nicht, wir müssen das runterbrechen. Also ganz oft, das ist so, wie machen wir das spielerisch? Wie brechen wir das runter? Wie machen wir, dass das Spaß macht? Also wir hatten ja jetzt gerade released vor einiger Zeit, Tribunal 45, ein Spiel über die Nürnberger Prozesse, was natürlich kein Thema ist, wo man denkt, so, ah, Spiel, Spaß und Spannung so. Und das in so einen Spielkontext zu verwandeln oder in so einen Spielkontext abzubilden, ohne dass es irgendwie pietätlos ist, aber es soll auch Spaß machen, aber auch nicht zu viel Spaß, aber es soll auch irgendwie unterhaltsam sein, aber nicht lustig. Und das so, also die Balance dazu finden, ist, glaube ich, ein Teil, den ich so noch nicht hatte in der Entwicklung. Außer jetzt
Übrigens,
bei Playing History.
Für die Leute da draußen, Tribunal 45, kostenlos verfügbar da draußen für Mobile-Plattformen, Android und iPhones, nur am Rande für alle, die das interessant finden. Das ist auch tatsächlich dieser ewige Konflikt der Spiele von Playing History. Wie gesagt, ich verfolge eure Arbeit ja schon länger. Immer diese Frage, wie macht man Themen spielerisch zugänglich, ohne dabei pietätlos zu sein und gleichzeitig aber auch das interessant zu gestalten, so dass man eben nicht, wir haben vorhin von der Stadtbücherei gesprochen, man das Gefühl hat, man ist Anfang der 2000er wieder in der EDV-Abteilung gelandet und sieht hier staubtrockenen Kram und denkt sich, okay, das wird ein Kampf, das hier jetzt irgendwie durchzustehen. Nee, die sind ja immer super modern und interessant aufbereitet. Wie gesagt, ich habe mich schon oft mit dem Portfolio auseinandergesetzt. Es klingt auch so, als würdest du da auch aktiv Teil dieser Überlegungen und der Meetings sein, wie man das eben so darstellen kann, dass es eben so ansprechend ist. Höre ich das richtig raus? Also du bist da auch fest eingebunden in diese Frage, wie stellen wir das alles dar?
Ja, also Brainstorming machen wir oft einfach alle zusammen. Es ist ja auch ein kleines Unternehmen. Wir sind, glaube ich, oh Gott, 14 Leute oder
30? Ja, schon immerhin, also mehr als ein Dutzend.
Und da kann man natürlich dann auch immer, also da, das ist das Coole an so kleinen Indie-Unternehmen, ne? Dass man halt immer sagen kann, so ja, ich bin Entwicklerin, aber ich würde auch ein bisschen Game Design gerne machen. Ja. Und irgendwie würde ich auch gerne so ein bisschen Narrative Design machen. Und kann ich mal in Sound Design reingucken? Könnte ich mal, und also, dass man immer so ein bisschen, dass ich auch mal Sounds raussuche für Sachen, dass ich irgendwie mal auch Texte schreibe für Dinge, dass ich auch mal sage, oh, ich bin jetzt auch beim Game Design irgendwie dabei für Sachen und so. Dass man immer so in vielen verschiedenen Rollen unterwegs ist, auch wenn so 80% von das, was ich mache, halt vor allem Programmieren ist. Aber alles andere spielt halt auch irgendwie eine Rolle.
Ja, ja. Zum Ende unseres Gesprächs habe ich eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit im Kopf hatte, während ich dir so zugehört habe, vor allem wenn du so von deiner Arbeit erzählst und man ja die Begeisterung und die Leidenschaft für deine eigene Arbeit man auch raushört. Führte diese Begeisterung und Leidenschaft irgendwann jetzt schon mal dazu, dass du gesagt hast, alles klar, hallo Schreibtischschublade, hier ist eine Idee, die ich gerne mal privat verwirklichen wollen würde. Gibt es sowas? Sitzt du in diesem Moment auf den Codezeilen deines privaten Projekts, wo du sagst, okay, eines Tages werde ich damit die Welt erobern oder einfach nur dich selbst glücklich machen damit? Oder ja, bist du so komplett, es geht schon los.
ich habe eine Idee. Ich habe es noch nicht geschafft, da was draus zu machen, weil ich mir meinen Kalender mit 10.000 Milliarden Millionen Hobbys zuballer und dann keine Zeit habe, noch irgendwas in meiner Freizeit zu coden. Aber ich finde Cozy Games ganz spannend. Ich würde gerne ein Cozy Game machen, das auch so ein bisschen, es passt wie so ein Dating Simulator ist, aber es geht nicht darum, einen romantischen Partner zu finden, sondern es geht darum, Community aufzubauen. Mhm. Also irgendwie in der Gemeinschaft reinzufinden und irgendwie Connections zu machen und irgendwie sich so ein stabiles soziales Netz aufzubauen und einfach, ja, es geht um Community und wie man einander helfen kann. Es ist auch so ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen Serious Game, ich weiß es nicht, ist so ein bisschen blurry die Line, aber es geht so ein bisschen darum, was bedeutet überhaupt Community? Weil ich glaube, so der Begriff Community wird total oft benutzt, aber ich glaube, viele Leute meinen damit halt so eine Freundesgruppe, aber es ist ja mehr als eine Freundesgruppe, aber auch weniger als irgendwie ein Land oder so. Und der Begriff wird oft nicht so richtig definiert. Und ich fände es schön, so ein Spiel zu machen, das so ein Cozy Game ist, wo es wirklich darum geht, was ist Community? Wie baut man Community auf und was kann man tun, was für Möglichkeiten hat man, um irgendwie Community aufzubauen?
Darf ich fragen, woher die Idee dazu kommt? Ist das biografisch inspiriert oder komplett losgelöst von deinen eigenen Erfahrungen?
Also es ist natürlich ein Thema, das mich so ein bisschen beschäftigt, so der ganze Begriff Community. Ich glaube auch einfach politisch. Also ich habe das Gefühl, dass man, also es wird ja ganz oft darüber geredet, dass irgendwie die Loneliness Epidemic und dass wir alle uns so ein bisschen zurückziehen und so weiter. Und manchmal lese ich auch so Non-Fiction-Bücher zum Thema, zu Geschichte oder Anthropologie, wo dann darüber geredet wird, über so Jäger und Sammler und wie die so aufgebaut waren, so in Communities und so weiter, und dass man das so ein bisschen verloren hat, dadurch, dass einfach die Bevölkerungszahlen so explodiert sind und die Digitalisierung auch und jada, da gibt es bestimmt auch viele Experten, die da viel zu sagen können, aber ja, ich finde das Thema Community einfach irgendwie spannend, so.
Spannend. Da sind wir aber noch in der Konzeptionsphase, sage ich mal. Also es ist nicht so.
Ja.
Also es gibt doch keine Wishlist-Möglichkeit. Ich formuliere es mal so.
Nee. Also ich bin ja auch, wenn ich dann was mal programmiere und so weiter, ich mache ja auch manchmal so Projekte nebenbei, aber die sind dann zum Beispiel für Freunde. Also eine Freundin von mir hat eine Ausstellung in Berlin gemacht, wo ich so eine interaktive Map mal designt habe, wo man so sich Orte angucken kann irgendwie. Sowas mache ich dann nebenbei und dann fehlt mir immer so ein bisschen die Zeit für so Projekte.
Ich arbeite ja auch an einem Spiel. Weiß nicht, ob du davon weißt. Willst du es wissen? Mhm. Antipong. Das ist die Idee, die ich hier mitnehme aus diesem Gespräch. Ich bin da jetzt wirklich ein bisschen angezündet, muss ich sagen, von dieser Vorstellung.
Ja, ich unterstütze das auf jeden Fall.
Naja, jedenfalls, apropos Euphorie, ich muss dir sagen, es war eine ganz große Freude. Dieses Gespräch, die Zeit verging wie im Fluge. Ich fand es hochinteressant, dir zu lauschen und die Geschichten mal zu bekommen, die hinter diesen ganzen Zeilen stecken, die ich mir aufgeschrieben hatte als Vorbereitung für diese Unterhaltung. Großes Dankeschön, ich habe es sehr genossen. Vielen Dank.
Ich auch, vielen Dank, es war wirklich schön.
Toll. Freunde, das war's. Eine neue Folge Orkikul trifft ist damit im schönsten Sinne erlebt worden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, ich fand es ganz großartig. Danke an Helene nochmal für ihren Besuch. Falls sie noch zuhören sollte, ihr zumindest solltet das tun, denn es gibt jetzt nochmal einen wichtigen Hinweis. Ihr könnt noch mehr von OKCOOL haben, als ihr bereits besitzt, und zwar in Form von Podcasts, die am Dienstag, Mittwoch und Freitag erscheinen, jede Woche, und zwar für alle Steady-Supporterinnen und Supporter. Für 5 € im Monat seid ihr bereits dabei und bekommt diesen coolen Kram, den wir für euch produzieren. Ich verspreche, er ist wirklich cooler, als diese Moderation vermuten lässt. Es macht immer ganz viel Spaß, mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern und den vielen, vielen Gästen zu sprechen über Spiele in Diskussionsformaten, Audioreportagen und hört euch doch einfach mal an. Ihr könnt ja mal gucken, schauen, wie es euch gefällt und dann eine weitere Entscheidung treffen. Ich würde mich freuen. Alles ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Wir hören uns. Tschüss.